Kunst gefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Ich bin im Gespräch mit Elisabeth von der Lieber und ich bin sehr froh, dass Sie Zeit gefunden haben heute für uns, für mich. Frau von der Lieber, herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen?
Ja, erstmal danke für die Einladung und mir geht es gut. Das schön. Muss man in diesen Zeiten ja auch, kann man ja auch mal betonen.
Aber ja. Nein, es ist nicht alles schlecht daran. Aber das Gespräch ist ja mit Künstlern und Kulturschaffenden aus allen Sparten, weil ich wissen will, also der ist eigentlich daraus entstanden, aus der Idee, aus meiner Neugier heraus, ich will immer wissen, was eigentlich die anderen machen. Mhm. Und da es dann sehr gute Gespräche waren, dachte ich, naja, eigentlich brauchen meine Kolleginnen und Kollegen doch eine Stimme. Und dadurch ist diese Idee entstanden, weil ich einfach so neugierig bin und dann diese Neugier gerne teile. Elisabeth, erzählen Sie doch von Anfang an. Sie haben ja 1000 Dinge gemacht und 500 davon habe ich im Kopf, aber die anderen würde ich gerne so nach und nach abklopfen. Erzählen Sie doch erstmal, was Sie eigentlich, wie würden Sie Ihr Berufsfeld umschreiben?
Ja, das ist tatsächlich gar keine so einfache Frage. Also ich bin studierte Musikwissenschaftlerin. Und habe mich dann aber sehr schnell in das Feld der Konzertdramaturgie, Konzertorganisation, Produktion begeben. Also ich wollte immer was auch wirklich machen, organisieren mit Musik. Und bin dann 1987 an der Tonhalle Düsseldorf, aber erst mal bei den Düsseldorfer Symphonikern gelandet. Und obwohl ich da eigentlich gar nicht lange bleiben wollte, ich dachte noch, naja, da machst du das mal irgendwie 2-3 Jahre, da hast du das auch mal Thema Orchester irgendwie gelernt, bin ich dann tatsächlich 25 Jahre in Düsseldorf geblieben.
In der Feindesstadt, muss man dazu sagen.
So, ja,
wir sind hier in Köln. Also, Düsseldorf, aber gut, kommt man ja nicht dran vorbei.
Ja, das kann sein. Die erstaunlicherweise, die Düsseldorfer sind umgekehrt da deutlich toleranter. Also es gibt sogar eine Altstadtkneipe, wo man auch Kölsch kriegen kann.
Die gibt es hier auch. Das ist eine Alibi-Funktion. Also umgekehrt, ja. Ne, wo man Alt kriegen kann.
Also da ich ursprünglich aus Berlin komme, muss ich sagen, ist mir das vollkommen Wumpe aus der Perspektive gesehen. Naja, aber jedenfalls hatte ich da Gelegenheit, dann sozusagen von den Anfängen, wo ich Orchesterbüro, also wirklich so Personalorganisation, Probenorganisation und sowas gemacht habe und Programmhefte geschrieben habe, ohne Ende Programmhefte geschrieben und gelayoutet, bin ich dann aber sozusagen rübergewechselt ins Leitungsteam der Tonhalle, wo es dann auch um wirklich Konzertplanung für das ganze Haus ging. Dann ist das in Düsseldorf tatsächlich auch so, dass die Intendanz der Tonhalle auch durchaus fürs, freie Musikleben oder insgesamt auch fürs Musikleben in Düsseldorf, zumindest auch in den Jahren, auch Verantwortung hatte. Und wir also in unzähligen Projekten, die auch vom Land irgendwie angestoßen worden waren oder so gesamtstädtische Projekte von allen Kulturinstituten, waren wir halt auch immer mit dabei. Und da war ich dann auch diejenige, die das dann immer so vom Haus aus gemacht hat. Also da bin ich dann sehr viel in Projektorganisation, Projektkonzeption reingekommen. Und am Ende meiner Arbeitszeit da auch zum Teil immer mehr auch noch in durchaus so, Unternehmensentwicklung, also wirklich Managementfragen, Teamentwicklung, Arbeitsabläufe etc. Und weil wir ein relativ kleines Team waren, habe ich auch wirklich sehr viel Projektbetreuung da gemacht. Also da im Prinzip, wenn ich mir da als Dramaturgin was ausgedacht habe und ich hatte so die vor allem den Bereich zeitgenössische Musik da auch unter mir oder habe den auch mit den Musikern, die auch in Düsseldorf da viel gearbeitet haben, aber auch zum Beispiel Musikfabrik NRW etc. Da auch gestalten dürfen. Und da war es dann aber auch so, dass das nicht nur die tolle musikologische oder dramaturgische Idee war, dann durfte man es aber auch komplett durchorganisieren. Und dadurch habe ich dann auch in dem Bereich viel gelernt. Wie gesagt, auch Personalentwicklung. Also hat dann irgendwie so meine beiden Beine in zwei Arbeitsfeldern drin, nämlich dem Management und der Dramaturgie. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, also entweder passiert jetzt noch mal was Neues oder du bleibst jetzt für den Rest deines Berufslebens hier, habe ich mich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich auch gemerkt habe, dass immer mehr Anfragen von außen kamen, auch von der Beratung, Unterstützung und so. Und das heißt, in diesen beiden Bereichen, wo eben sozusagen das Künstlerische und das organisatorisch-managementmäßige zusammenfließt, da bin ich jetzt auch beratend, unterstützend, konzipierend, eben freiberuflich unterwegs. Ich lehre sehr gerne. Das war auch etwas, was ich so eigentlich so vor 10, 15 Jahren so als Wunsch entwickelt hatte. Also nach dem Studium oder so, oder als ich aus der Schule raus war, das Schlimmste wäre gewesen, Lehrer zu werden oder Lehrerin. Aber irgendwie dann, wenn man halt eine gewisse Berufserfahrung hat, dann vielleicht auch nochmal zu schauen, ja, kann man die weitergeben? Müssen irgendwelche jungen Kulturmanagerinnen hinter dir immer mit dem Kopf gegen dieselbe Wand rennen, wenn du auch erzählen könntest, wie man um die Wand rumkommt? Das war für mich sehr attraktiv und das heißt, ich unterrichte jetzt auch an verschiedenen Hochschulen. Also auch da ist Düsseldorf, die Robert-Schumann-Hochschule, erstmal sozusagen das Haupthaus für den Lehrauftrag, aber ich bin auch mit Workshops hier in Köln oder in Essen vertreten.
Was ist denn die schlimmste Wand, gegen die man läuft in der Regel?
Die schlimmste Wand, gegen die man läuft?
Die höchste, dickste Wand.
Die höchste, dickste Wand, das ist sehr interessant. Es gibt viele Wände. Also was oft eine Wand sein kann, ist, dass man vielleicht die eigene Idee erstmal nur so für sich selber formuliert und wenig schaut, was man für Verbündete man tatsächlich kriegen kann. Welches Publikum auch dafür da ist, also sozusagen das, was einem so im eigenen Herzen ist und wofür man brennt, wie man das auch tatsächlich ja nach außen vermitteln, auch finanzieren, organisieren kann, unterbringen kann. Das ist sicher eine sehr dicke Wand, die auch immer woanders steht.
Ein dickes Brett vor allen Dingen.
Ein dickes Brett ist das auch. Ne? Und dann ist die Frage auch oft, was mache ich mit der Wand, wenn ich mal gegenlaufen bin? Also ich habe auch viele Leute getroffen, die dann Sachen ein, zwei Mal versuchen. Und wenn das nicht geht, dann war es das irgendwie. Und eigentlich die Menschen, die dann mit diesen Wänden irgendwie klarkommen, die Tür finden oder sie niederreißen oder drüber springen oder drumherum laufen, das sind eigentlich auch diejenigen, die sich's nicht verdrießen lassen, aber auch gleichzeitig immer aufnehmen, was kann ich vielleicht in meiner Idee, in meinem Projekt, was kann ich da besser machen? Was kann ich da anders abstimmen? Wo finde ich jemanden, der mich unterstützen kann? Wo ist es vielleicht besser aufgehoben? Also,
ja. Wissen Sie, was mich noch interessiert? Wollte ich vorhin schon einhaken, aber ich wollte erst mal hören, was Sie alles da auf der Habenseite haben. Wie haben sich die Programmhefte, wie haben sich die Programme in einem Vierteljahrhundert verändert in 25 Jahren? Was ist passiert? Wie haben sie sich entwickelt?
Wie haben sie sich entwickelt? Das ist natürlich insofern eine Frage, weil ich natürlich auch einen begrenzten Horizont habe, weil ich jetzt ja nicht alle Programmhefte der Republik kenne.
Also die in Düsseldorf reicht.
Ja, in Düsseldorf. Ich würde fast sagen, dass die Programme in 80er Jahren, also wo ich auch tatsächlich angefangen habe, die waren zum Teil noch wagemutiger.
Ja?
Also ich habe zum Teil erlebt, dass in einer bestimmten Hinsicht man beherzter auch in nicht so reguläres Repertoire reingegangen ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass ich auch tatsächlich auch wirklich von damals meinen Chefs, das waren auch Männer, gehört haben, wenn das dann nicht ankam oder irgendwie Kritik hervorruft, dann war sozusagen, dann war es das Publikum oder wieder irgendjemand, der es nicht verstanden hat. Also dann diese, so eine Künstlerallüre dahinter. Ich habe mir was Tolles ausgedacht und es ist vielleicht auch wirklich toll, aber dann nicht so richtig weiter nachzudenken, wie kommt es wirklich zu den Leuten? Und da hat sich, glaube ich, was verändert.
Bisschen elitär, meinen Sie?
Ja, wenn man das Wort so nehmen will. Also vielleicht dieser berühmte Elfenbeinturm. Ne? Wir sind die Künstler und wissen, was gut für euch ist. Und dann aber nicht, keine Lust mehr zu haben, vielleicht mal die kleineren Schritte zu gehen. Wie kann man es dann gut vermitteln? Und das hat sich sicher sehr gedreht. Mit Sicherheit in dem letzten Vierteljahrhundert, okay. Was ich auch gut finde.
Ja.
Gleichzeitig hat sich es vielleicht auch in manchen Bereichen mitgedreht, dass dann vielleicht die Experimentierfreude dann an den Werken, an den Programmen selber irgendwie nachgelassen hat. Also auch, Sie haben ja auch nach Programmheften gefragt. Ja. Also gerade in den 70er, 80ern war ja das Dramaturgenprogrammheft, diese dicken Bücher, ja. Sowas habe ich auch gemacht. Das war ja berüchtigt, also zumindest also in Deutschland.
Gesammelt. Helmut, mein Mann hat die noch aus den 70ern und ich habe angefangen ab den 80ern zu sammeln. Weil es ja auch meine Geschichte ist. Es waren die Konzerte und die Aufführungen, die ich gegangen bin. Und ich habe das immer geliebt. Und ich habe tatsächlich auch im Studium gelegentlich mal nachgeguckt, weil die sehr gut geschrieben waren. Und so wie ich sie kenne, liebe Elisabeth, denke ich, dass sie die auch ganz hervorragend geschrieben haben und man sich im Musikwissenschaftsstudium gelegentlich daran bedienen sollte. Aber Sie sagen, es war wagemutiger. Ja, ja. Sie sagen wagemutiger. Was hat man gewagt? Experiment im Repertoire, Experiment in der Aufführung?
Damit meine ich jetzt wagemutiger vom Repertoire her auch. Ne? Also, dass man vielleicht auch mal doch mal versucht, auch was ich für Orchester nun wahrlich sinnvoll finde, dass man doch das Repertoire des 20. Jahrhunderts, was ja weiß Gott attraktiv ist und auch nicht nur aus Stacheldraht besteht, dass man das mal wirklich versucht zu erschließen. Damit meine ich auch eine erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ne? Also inzwischen wundere ich mich, also das ist im Moment, der Lackmustest ist es sicher nicht, aber inzwischen gucke ich schon immer, wo mal irgendwo mal wirklich Strawinsky gespielt wird. Echt? Und zwar nicht Sacre. Sacre ist so ein Tourneestück, wo mit dem alle Orchester natürlich den Saal zum Toben bringen. Ja. Aber mal irgendwie Symphonien oder irgendwie. Also ich finde, das ist schon zum Beispiel im Vergleich zu Schostakowitsch sehr wenig. Also oder Hindemith oder so, das sind alles so Namen, die kennt irgendwo jeder und sind jetzt auch nicht unbedingt, wie gesagt, muss man jetzt nicht ein Musikwissenschaftsstudium hinter sich haben, um die Musik auch schätzen und akzeptieren zu können, aber dass man da auch aus dieser, auch vielleicht aus einer neoklassischen Richtung auch sehr wenig versucht, mal wieder aufzunehmen, geschweige denn dem, was so in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dass man da einfach auch, soll man sagen, ich glaube auch, wenn man ein Publikum einfach regelmäßig das anbietet, dass es dann auch nicht diese, dass es dann auch diese Fremdheit verliert. Also ich kann es ja von diesen Frühzeiten mal erzählen. Also als ich in Düsseldorf ankam, war Bernhard Kleder 10 Jahre Chefdirigent gewesen. Und das ist jemand, der ein ganz klares so ein Repertoireprofil hatte. Das war erste Wiener Schule, zweite Wiener Schule und die Franzosen. Ja, das war's. Also bis also auch hat einen Messiaen-Zyklus gemacht. Der hat den ganzen Schönberg, Berg, Webern in Düsseldorf durchgemacht. Bei einem ganz normalen, aber normalen Publikum. Also auch ohne große Musikvermittlung oder sowas. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da hat ein enormer Gewöhnungseffekt eingesetzt, einfach weil es gespielt wurde. Und das haben wir in den Folgejahren auch teilweise ein bisschen verloren dann. Also als dann wieder natürlich...
Wohin ist der Fokus gegangen? Wohin? Sagen Sie nicht Beethoven und Brahms, oder doch?
Das nicht, also Maler ist sicher auch immer ein Fokus.
Okay.
Also man muss ganz klar sagen, dass natürlich auch, was soll man sagen, dass... Liegt vielleicht auch so ein wenig an Orchesterlandschaften, wie sie sich zeigen. Dann kommen dann alle, sag ich mal, 6, 8 Jahre, kommen dann auch in Düsseldorf auch jüngere Chefdirigenten oder so. Und die wollen natürlich auch mal das große Repertoire einfach mal dirigieren, wenn sie irgendwo Chef sind. Ne? Das ist auch wie an Opernhäusern, die berühmten Chefstücke. Ne? Und dann will man die...
Traviata.
Ja, gegen die ja nichts zu sagen ist.
Nein, natürlich nicht.
Aber das hilft nicht für eine... für eine Verbreiterung des Repertoires. Und ich will jetzt nicht alles so, das klingt jetzt alles sehr in Bausch und Bogen, aber gelegentlich hatte ich für mich auch so Tendenzen beobachtet, dass auch manche, die sich dann vielleicht auch mit zeitgenössischem Repertoire Namen gemacht haben, kaum war die erste Chefstelle, da mussten erstmal alle Brahms-Symphonien durchdirigiert werden. Was man ja auch verstehen kann, was bei ausgesprochenen Konzertorchestern, die dann ihre, was weiß ich, 70 Programme im Jahr spielen oder so, ist das ja auch völlig wurscht. Mhm. Aber bei den vielen, vielen TVK-Orchestern in Deutschland, die brav im Opernhaus spielen und dann ihre 10, 12 Konzertprogramme im Jahr als Abo spielen, kann das dann fatal werden.
Warum?
Weil gar nicht so viele Konzertprogramme zur Auswahl sind, in denen man rumexperimentieren kann. Und wenn ich dann, was weiß ich, pro Spielzeit meinen Beethoven, Brahms, Tschaikowski, Mahler und so dirigieren will, dann sind noch 8 Konzerte für anderes übrig. Dann kommen die Gäste, die wollen auch mit irgendwas brillieren und sicher Erfolg haben. Also es ist natürlich, man ist immer in dem Spagat zwischen, klar, auch einem Publikumserfolg mit Repertoirestücken, die gespielt werden müssen, damit eine Orchesterkultur auch bestehen bleibt. Das muss man ja auch ganz klar sagen, so Stücke, an denen man sich schult.
Wie sieht es denn aus? Wir haben ja eine wunderbare Orchesterkultur, das dichteste Orchesternetz der Welt.
Ja.
Die dichteste Musikkultur eigentlich, die dichteste Orchesterkultur weltweit. Sehen Sie das in Gefahr?
Also ob sie so dicht bleiben wird im 21. Jahrhundert, mittelfristig gesehen, ja, jetzt bin ich wirklich pessimistisch. Das glaube ich nicht, dass es in diesem Umfang bleiben wird.
Muss sie vielleicht nicht, oder?
Muss sie vielleicht auch nicht. Sie hat sich ja auch historisch irgendwie natürlich auch anders entwickelt. Erstmal aus dem historischen Staatenflickerlenteppich mit all den Fürsten, Häusern, Herzogtümern, die alle mit ihren Hofkapellen sich übertreffen wollten. Und dann in der bürgerlichen...
Oh, ich war neulich, weil letztes Jahr war ich in Sondershausen. Hab mit Michael Helmrath habe ich gespielt und im Orchester dort, Clara Schumann-Konzert. Und dann sah ich, wer da überall Chefdirigent war, unter anderem Max Bruch. Franz Liszt hat er Dirigent. Also das war schon...
Ja, und das war ja auch eine tolle Kultur. Und die Menschen, ich sag mal, sind ja in einer Zeit entstanden, wo wir noch keine Medien hatten.
Genau.
Und da ist man einfach... Das gehörte einfach zum Menschsein und Bürgersein dazu, dass man zum Orchester seiner Stadt gegangen ist. Und das ist ja in Städten wie Köln und Düsseldorf zum Teil hier auch noch so. Also das muss man wirklich sagen, ja. Das Abonnementpublikum, das ist in Deutschland ja auch was Besonderes.
Ganz genau, das wäre mein nächster Treue. Punkt gewesen. Richtig. Hm. Ist es noch so? Kann man noch auf Abos bauen?
Zum Teil ja, ich denke schon. Also gerade in Düsseldorf hat jetzt auch die jetzige Intendanz, die hat die Abos von diesen riesen Blöcken, dass man 10-mal irgendwo hin muss, auch in kleinere Abteilungen sozusagen zerlegt. Ich denke, da ist durchaus eine Zukunft, wenn man auch in andere Länder guckt, in asiatischen Raum oder englisch-amerikanischen Raum, gibt es dann zum Teil so, sag ich mal, Themenabos oder so, dann die Schlachtrösser-Liebhaber, die können dann ihre Schlachtrösser buchen und die bisschen experimentierfreuderin gehen und die haben dann vielleicht andere Dinge oder bestimmte Uhrzeiten, die einem passen oder Konzertlängen. Also ich glaube, da wird es auch hingehen und wenn man das macht, wird das auch sicher einen Erfolg haben. Und inwieweit sich die Orchester in dieser Zahl behaupten können werden, wird sicher eine Qualitätsfrage sein. Das ist, glaube ich, ist ja auch für viele, ich denke auch für Interpreten, manchmal denke ich für Sänger, es ist ja auch absolut grausam mit den ganzen Aufnahmen, die allen auf dem Markt sind, für jede arme La Traviata, die gegen Frau Kallas von 1953 ansingen muss. Das ist ja schon irrsinnig. Ne?
Und, ist so, genau so.
Und da muss man natürlich schauen, was ist wirklich nötig? Andererseits, das ist etwas, was ich finde, was sich auch toll entwickelt hat in den letzten Jahren, also wirklich positiv entwickelt hat, dass ja ganz viele Orchester darüber nachdenken, dass sie sich auch als Einrichtung für eine Stadt verstehen und gucken, was können wir da tun? Was können wir für ganz junge Leute machen, für Kinder, für junge Nachwuchsmusiker? Was kann man machen für alte Menschen, die nicht mehr so mobil sind? Oder, das ist auch ein Feld, in dem ich aktiv bin, für Menschen mit Demenz.
Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen.
Sehr also auf dieses Kommunikationsmedium Musik reagieren. Und da muss ich sagen, da hat in den Orchestern auch ein unglaublicher Generationswechsel stattgefunden, was die Musiker angeht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Also was ich so angedeutet habe, das war in den 70er, 80er, 90ern auch noch historisch gewachsen. Natürlich waren das hierarchische Organisationen. Und ganz platt gesagt, der da vorne war für das Glück, und meistens war es ja auch ein der, für das Glück der oder des festangestellten Orchestermusikers, Musikerin verantwortlich. Und die jüngeren Musiker, Musikerinnen, die heute ins Orchester kommen, die sind von alleine aktiv. Die haben ja alle in ihrem Studium auch schon, was weiß ich, verschiedene Spielarten, Stilarten des Spielens erlebt, von Barockgeige bis irgendwie zeitgenössische Musik. Die haben alle irgendwann mal im Musikvermittlungsseminar gesessen und die wollen das machen. Mhm. Also da denke ich, da wird sich durch die Musiker selbst was verändern in der Institution. Mhm. Da bin ich dann wieder sehr optimistisch.
Gibt es denn einen Unterschied in der Haltung der Orchester, wenn es kleinere Städte sind? Ich habe jetzt Sondershausen genannt. Mhm. Es hat mich verzaubert. Es war fantastisch dort. Mhm. Aber ich stelle mir vor, diese Stadt ohne ihr Orchester, das wäre grauenvoll. Mhm. Und andererseits natürlich Köln hat die großen Orchester und die Philharmonie und so weiter. Was ist anders? Und Berlin mit den ganzen Orchestern ist ja auch gewachsen, weil geteilt und dann versucht zu behalten und so weiter. Das ist ja ein Unterschied. Also wenn ein Orchester wegbricht in einer Region, wo nicht in 30 Kilometer Umfeld so fährt, das sofort das nächste ist. Genau. Was macht man dann? Hat man kein Live-Erlebnis? Ja. Muss man wieder Klavierauszüge spielen?
Wie so ungefähr. Ist wieder gut für die Klavierlehrer. Ne?
Ja, früher dann konnte man das.
Ja, natürlich.
Ja, wenn man eine Oper kennenlernen wollte und man konnte nicht irgendwie von Hamburg nach Dresden fahren. Und ganz genau. Dann hat man die halt selber gespielt.
Genau. Ich habe sogar auch noch, da gucke ich manchmal in so Grabbelkisten bei Musikantiquariaten. Es gibt ja diese Klavierauszüge, die nur für Klavierspielen sind. Und dann ist nur ein Text drüber gedruckt, dass man das fast so melodramatisch für sich nachvollziehen kann.
Das waren noch Zeiten. Was mich dabei beeindruckt ist, also man müsste das ja üben eigentlich, aber man hat das früher zu Hause für sich vom Blatt gespielt. Was für ein Niveau.
Ja,
genau. Was für ein Niveau. Ich habe gehört jetzt in Corona, was ist ausverkauft? Ich glaube Fahrräder und Klaviere. Es haben sich unglaublich viele Menschen Klaviere zugelegt. Das ist doch mal ein Hoffnungsschimmer, oder?
Das ist ein Hoffnungsschimmer, aber da kommt mir jetzt gleich noch ein anderer Gedanke und der heißt Musikunterricht in den Schulen. Und dann wird mir wieder ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, aber das genau, das ist ja der Grund, warum die Orchester diesen wichtigen Auftrag haben.
Ganz genau, ja.
Ja, das war ja, es ist so ein bisschen ein vicious circle. Und die eine Sache ist, dass die Erziehung von Kindheit an, also das Selbstverständliche an der klassischen Musik, das bricht weg. Mhm. Es ist halt kein Schulfach mehr. Und wenn das in der Schule nicht unterrichtet wird, interessiert das keinen. Wenn der Sportunterricht wegfallen würde, wäre das eine Katastrophe. Oder gar Mathematik oder ich weiß nicht, später dann halt die anderen Fächer. Dann glaubt man sofort, man ist nicht zukunftsfähig. Und wenn aber der Musikunterricht wegfällt oder der Kunstunterricht, Gott ja. Ne? Und ich weiß noch, ich habe irgendwo, also Heisenberg hat gesagt, dass man in der Schulzeit doch bitte Latein, Griechisch und Kunst und Musik lernen soll. Denn das bisschen Naturwissenschaft, das hat man an der Uni in der ersten Woche abgehandelt, bringt mir doch die gebildeten Studenten und nicht die so ein paar Kursen. Also ja, das ist aber ein wichtiger Aspekt. Mhm. Diese Bildung in den Schulen stirbt.
Ja, das ist tatsächlich so. Das kann eine große Chance für die Orchester sein, sozusagen mit so in diese, was ja auch getan wird, ne, mit den ganzen Aktionen, die es überall gibt, Musiker in die Schulen, Künstler in die Schulen etc., kann ich mich auch erinnern, wie hart das auch kulturpolitisch auch diskutiert worden ist, zum Beispiel auch in Düsseldorf damals, als auch natürlich das lohnenswerte Projekt endlich mal angestoßen wurde. Da war dann eine Zeit, als dann endlich, wurde mal Kultur- und Schuldezernat zusammengelegt und auf einmal war das eine richtige Macht, weil ein Schuldezernent hat natürlich ein anderes Standing als ein Kulturdezernent meistens. Und vor allen Dingen war es eine Person und der sagte so, jetzt will ich mal Kunst in Schulen haben. Und das hat uns auf der einen Seite sehr froh gemacht damals, uns alle KulturvertreterInnen. Und wir haben damals aber immer gesagt, das darf aber kein Ersatz werden dafür, dass Musikunterricht ausfällt oder Kunstunterricht ausfällt. Aber schon damals waren das eigentlich Zeiten, wo der schon zum Teil gar nicht mehr richtig gegeben wurde. Also insofern ist das eigentlich die Entwicklung dahin. Aber es kann natürlich auch solche Dinge eine sehr gute Begründung dafür sein, dass sich auch kleinere Städte so ein städtisches Orchester leisten, weil die auch für eine musikalische Grundversorgung zuständig sind dann und verantwortlich. Auch das ganze Thema Kirchenmusik, ne, wird auch zum Teil ja, dass sich ein Kantor für Oratorien, Orchester zusammenstellen kann oder so. Wenn dann in der Region gar kein Profi-Orchester mehr ist, was mache ich dann? Wo kommen die her?
A cappella.
Das ist auch sehr schön. Das vermisse ich auch sehr, dass nicht jede Stadt ein hochrangiges A cappella-Vokalensemble
hat.
Genau, und mir mindestens
in reiner Stimmung
einmal im Monat, genau. Monteverdi, Gesualdo, Josquin des Prez und Palestrina in die Ohren singt und ins Herz.
Ja, das Problem ist das Problem ist einfach die Freiwilligkeit. Man muss da ja nicht hin. Und dann ist man oft. Man muss sich entscheiden. Schicke ich mein Kind zum Chinesischunterricht, zum Sport oder zum Musikunterricht? Das ist immer den. Obwohl die Musikschulen haben einen unglaublichen Zuwachs.
Ja, das ist auch gut.
Also es gibt schon die Lust am Selbermachen. Aber ich wundere mich. Ich habe etwas erlebt, das war in einem, ich weiß nicht, irgendwo habe ich ein Klavierabend gegeben, in der Nähe von Dresden. Und es gab ein Duo Gitarre-Klavier. Und es waren 12- und 13-jährige Mädchen und die haben sehr schön gespielt. Und die haben aus dieser Stadt, ich glaube, einen Landeswettbewerb gewonnen und es wurde eine Urkunde überreicht in meinem Konzert. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen will. Mhm. Und vor meinem Klavierabend, also habe ich mich ins Publikum gesetzt, habe mir das angehört, habe diese Urkunden überreicht, habe gratuliert. und dann meinen Klavierabend gegeben und in der Pause wollte ich mich eigentlich mit den Mädchen kurz unterhalten und die sind aber gegangen.
Ach,
ja. So, war ja vorbei. Und einmal hatte ich jemanden, da habe ich einen Cello-Klavierabend gegeben und auch ein Solostück gespielt und der Blätterer ist dann gegangen, weil er sagte, nee, der Solostück ist ja vorbei und er wollte Klavier studieren, ja, also das fand er dann nicht mehr interessant. Das selber machen ist eine Sache, aber das Interesse am anderen, das wird irgendwie nicht richtig gepflegt. Und oft habe ich auch schon als Studentin erlebt, dass die Klavierstudenten in der Pause nach dem Klavierkonzert dann nach Hause gegangen sind, kam ja nur noch die Sinfonie. Und einmal saß ich mit meinem Mann in der Berliner Philharmonie, da hat Rato Lupo gespielt, erstes Brahms mit Barenboim und es gab ein Boulez-Stück und direkt vor uns in der Reihe saß Boulez und hat sich brav natürlich das ganze Konzert angehört. Ja. Der war übrigens, kleine Anekdote, der war einmal in Baden-Baden, da habe ich Chopin 1 gespielt und da saß tatsächlich Boulez im Publikum und dann sagte man mir das und ich dachte, es wäre der übliche Gag nach dem Motto, ja. Und dann bin ich da hingegangen und fragte, sind Sie das? Sind Sie es wirklich? Und dann, ja, ich bin es wirklich. Oh, Gott, gut, dass ich das nicht vorher gewusst habe. Ja. Und plötzlich irgendwie Boulez im Publikum sitzen. Gut, also das
am Rande. Aber das ist natürlich der Unterschied, weil auch das Gefühl zu haben, ich kann von anderen auch was lernen und profitieren. Und das ist natürlich auch eine Geste, dem anderen gegenüber ist. Und dass man nicht nur so einen Stundenplan runterarbeitet.
Ja, aber warum ist das so? Warum will man selber machen, will aber den anderen nicht hören? Oder ist einfach an dem, was um einen herum passiert, daran nicht interessiert? Ich habe das oft gehört, das ist ein Phänomen. Was ist das? Sagen Sie mir das. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, es ist so eine Verschulung des Denkens, dass man so sein Leben in so einen Stundenplan irgendwie einteilt und dann mache ich das und das ist alles, was ich mache und der ganze Tag dreht sich irgendwie um mich. Also ich denke, das ist auch für viele Kinder heute so. Und diese Freiräume, dass man sagt, jetzt überlege ich mir mal, was mache ich jetzt? Höre ich mir das an? Vielleicht auch etwas, was gar nicht mit einer Prüfung, einem Schulfach oder einer sonstigen zu tun hat. Ich weiß es nicht, vielleicht hängt es daran.
Ach so, nach dem Motto, was habe ich denn davon, wenn ich
Und diese Freiräume des Studiums, ich meine, die werden jetzt vom Bildungssystem wirklich nicht mehr gefördert.
Nein,
ich meine, gut, vor 40 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, gab es ja teilweise gerade in Berlin auch diese Berüchtigten, die nannte man dann, 20-Ender und 24-Ender, so wie die Hirsche mit dem Geweih, die ja so nach N gezählt werden. Das waren dann welche, die im 24. Semester waren und Philosophie studierten und so.
Ja, richtig so.
Ja, genau, ne? Aber diese Freiräume sind ja eigentlich komplett. Ich meine, die Leute werden ja heute schon die werden ja schon im 12. Semester exmatrikuliert, spätestens so ungefähr.
Bologna sei Dank, ne?
Bologna sei Dank. Und ich sag mal, bestimmte Tendenzen oder Menschen haben vielleicht auch solche Tendenzen, aber die werden dadurch dann extrem verstärkt. Und das ist jetzt sicher so im Studium, dieses Punkte sammeln und irgendwie klarkommen, dass man überhaupt alle CPs zusammen hat, fördert es nicht, dass man mal sehr viel sich dann einfach mal frei bewegt. Was auch toll war, das konnten wir im Studium einfach. Also so viele Scheine mussten wir dann gar nicht machen.
Bildungsmaterialismus.
Ja, genau. Und dieses auch dem anderen, dass man es auch einem Studenten, einer Studentin zutraut, dass sie sich sinnvoll beschäftigt. Wenn man es ihnen nicht zutraut, also dieses ganze Durchorganisieren heißt ja auch, das schaffst du ja gar nicht alleine, dir einen sinnvollen Arbeitsplan zu machen. Dann bringt es auch eine Unselbstständigkeit.
Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich finde es einfach nur schrecklich und habe noch nicht ich hatte noch keine weiterführenden Gedanken dazu. Aber das stimmt natürlich, es wird nicht zugetraut. Interessant. Naja, also Bildung. Warum Bildung? Wozu brauchen wir Bildung? Was glauben Sie? Ist es Menschenbildung? Wächst man daran? Ist es Entwicklung? Ist es Bescheidenheit? Oder ist es eine elitäre Arroganz? Was ist Bildung?
Also das Letzte streiche ich schon mal aus vollem Herzen.
Sehr gut.
Also für mich ist Bildung vor allen Dingen eine Perspektiverweiterung, eine Horizonterweiterung, dass man halt nicht nur im eigenen Saft kocht, also auch wenn man selber vielleicht zu Recht von sich denkt, dass man sehr klug oder schlau ist, aber kein Mensch ist so schlau, dass es nicht sehr sinnvoll wäre, sich die Meinungen, Gedanken und das Wissen von anderen also doch auch zu Gemüte zu führen. Das ist dann im Bereich Musikwissenschaft oder auch jetzt, wenn ich unterrichte, dieses Thema, lest doch mal ein Buch. Auch wenn ihr selber gut analysieren könnt. Also es gibt ja ohne Zweifel auch zum Beispiel auch bei Dirigierstudierenden habe ich da oft so oder öfter mal so beobachtet, dass die auch super analysieren können und alles. Ja. Aber mal zu gucken, was jemand anders analysiert. Einfach mal, um die andere Perspektive zu kriegen. Und wenn dabei nur zwei Takte rauskommen, wo ich denke, Mensch, das hast du noch gar nicht so gesehen, das hilft ja schon.
Dieter Kühn, Analyse, ja, war mein, mein Ideeller für. Dieses über den Tellerrand gucken, sind dafür Künstler verantwortlich? Eigentlich schon, oder? Mhm. Wir eröffnen doch.
Ja. Aha. Ich denke schon. Also auch für, ich meine, es gibt ja auch eben genug Beispiele, also gerade aus den Naturwissenschaften oder die ganzen, die vielen Mediziner, die ja zum Teil auch Instrumente spielen in diesen Ärzteorchestern, wo dann am Wahnsinn. Besten noch ein Professor Dr. Med dann noch das Solokonzert spielt am Klavier, wo man denkt, wann übt er das? Ja. Ne? Also vielleicht ist es manchmal, dass die Menschen aus anderen Disziplinen vielleicht auch viel deutlicher merken, was Musik, was Kunst, was das an Horizont noch bringt. Auch um Geschichte zu erleben. Ne? Also wir hören ja auch viel Musik aus der Geschichte. Was erzählt das, uns das über die Menschen damals, über die Gesellschaft damals? Was hat sich verändert? Was hat sich gar nicht verändert?
Und das alles ist ja die Bildung. Es ist ja nicht der Kanon. Es ist ja nicht die Aufnahme von Informationen, sondern es ist ja das sich auseinandersetzen mit anderen Gedankenwelten. Und wenn das ein paar kluge Köpfe verfasst, komponiert oder gemalt haben oder was auch immer, ja, dann ist es doch ein Aufnehmen von Botschaften und nicht von Informationen. Ich finde, der Unterschied zwischen Wissen und Information ist ganz gewaltig. Und im Moment haben wir einen Bias zugunsten der Information, was ich sehr traurig finde und bedenklich. Wie ist es denn? Nee, ich frage jetzt anders. Ein Thema, was mich sehr interessiert und was Sie sehr auszeichnet, ist Ihre Verbindung zwischen der Krankheit Demenz und Musik. Darüber würde ich gerne mal wissen.
Darüber rede ich auch sehr gerne.
Na dann los!
Ja. Ja, ich bin da reingeraten, wie viele Menschen, die da irgendwie reingeraten sind, aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Also meine Mutter hatte eine Demenz und deshalb kannte ich die ganzen Problemlagen, auch das Ach und Weh der Angehörigen.
Darf ich fragen, in welchem Alter sich das gezeigt hat?
Das war so in der Mitte bei ihr, so Mitte, Anfang, Mitte 70. Ja. Und also durchaus, ja, will ich sagen, typisches Alter, also wo sich's zeigen kann. Also es ist ja eine Krankheit, wo, oder es ist nicht eine Krankheit, es sind sehr viele verschiedene Krankheiten, die Demenzsymptome, eine Demenz hervorrufen können. Alzheimer ist halt die bekannteste. Und das Risiko an solchen Krankheiten wie einem Alzheimer zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Also wenn man über 90 ist, ist inzwischen fast jede Dritte.
Wirklich?
Ja. Also jede vierte, jede dritte, dazwischen bewegt sich das. Das ist Alter, das Alter ist nach jetzigem Stand das höchste Risiko, eine Demenzerkrankung zu bekommen. Also insofern war das so ein Alter, ja, wo das Risiko noch nicht so hoch ist, aber wo es sich bei doch vielen auch zeigt, die dann auch in solchen Projekten oder Programmen wie meinen landen. Und das war, glaube ich, 2011, hat da eine Institution, die damals in Remscheid war und jetzt aber hier in Köln auch ist, Kubia, Kultur und Bildung im Alter, geleitet von Almut Fricke, einer Kulturwissenschaftlerin, hat dieses ganze Thema mit auch irgendwie nach Deutschland gebracht. Und zwar erstmal, das hieß auf Flügeln der Kunst. Also Kunstprojekte für Menschen mit Demenz, da war zum Beispiel das MoMA in New York ganz federführend. Das hat dann das Lehmbruck-Museum in Duisburg übernommen und das Sibylle Kastner Bundeskunsthalle auch. Und die machten 2011 ein großes Symposium in der Kunsthalle, Bundeskunsthalle in Bonn. Bin ich mal hingefahren und fand das eigentlich ganz doll, was da lief. Ich dachte, meine Herren, wenn du das gewusst hättest, da war meine Mutter schon längst tot. Ne? Und ein paar Monate später, und zwar kurz bevor ich in der Tonhalle aufgehört hatte, kam auf einmal eine Einladung, ja, sie wollten jetzt auch mal so ein Musikprojekt machen, Konzerte für Menschen mit Demenz, und sie bräuchten da Projektleiterinnen für. Das ging so an alle Orchester und Projektteilnehmer. Da dachte ich, naja, du gehst ja sowieso in die Freiberuflichkeit, meldest du dich da mal. Man soll ja auch was Gutes tun, ne? Nicht immer nur an sich selber denken. Und habe mich da gemeldet, bin bei dann auf Flügeln der Musik eine der Projektleiterinnen gewesen. Da haben wir verschiedene Konzertformate für Menschen mit Demenz entwickelt. Der Auftrag war zu gucken, was brauchen Menschen mit Demenz, um wirklich eine Teilhabe an Konzerten haben zu können. Also keine Musiktherapie, das läuft ja alles. Mhm. Oder Kindergärten, Musikschulen, die in Alters-, in Seniorenheimen gehen und sich da umtun. Das hat ja gute Tradition, dass Musiker das machen. Aber dass man wirklich Menschen mit Demenz auch in Kulturinstitutionen einlädt und sie auch als Publikum ernst nimmt, das war sozusagen der Auftrag. Haben wir verschiedene Formate entwickelt. Das Überraschende war, dass als ich das angefangen habe, hatte ich so meine Dramaturgendenke. Dachte, bestimmt musst du jetzt so erforschen, musikpsychologisch, welche Musikstücke besonders gut funktionieren und so. Am Ende, wir haben uns praktisch gar nicht um die Programme gekümmert. Wir haben uns um Rahmenbedingungen gekümmert. Wie kommt man gut in ein Konzerthaus rein? Wie heißt man die Leute willkommen, dass sie sich wohlfühlen? Wie vereinfacht man Dinge im Zugang, in der Vermittlung, in der Ansprache? Wie macht man es persönlich? Und im Wesentlichen, wenn auch die Menschen auf der Bühne Kommunikatoren sind, wenn die für die Menschen im Publikum spielen, dann kann man sich alles erlauben, sozusagen. Das war unser Ergebnis. Ne? Und aber dieses auch, ich spiele für die Menschen, diese Haltung, die ist ganz wichtig. Nicht, das ist jetzt meine Show und ich zeige, wie gut ich spielen kann oder wie virtuos ich bin. Das kann alles in Reizüberflutung, Langeweile und sonst was münden. Aber dieses, ich habe Musik als Geschenk für dich. Ich habe dir das mitgebracht, euch, die hier sitzt bei den Zuhörern.
Die sind also, es war also nicht ein Extrakonzert, sondern sie wurden richtig integriert.
Es sind verschiedene, ich war damals auch daran beteiligt, dass wir nicht nur spezielle Konzerte organisiert haben, weil ich eben aus meiner Tätigkeit wusste, ein Extrakonzert sind immer Extrakosten. Extra Kosten, extra Aufwand, das muss dann erst wieder eine Musikvermittlungsabteilung finanzieren und personell leisten können.
Okay.
Deshalb, wir haben zum Teil, wir haben wirklich mit speziell organisierten Konzerten operiert, aber wir haben auch geguckt, wie kann man Menschen mit Demenz zum Beispiel in ein normales Kammerkonzert mit hineinführen, zum Beispiel mit Hilfe von speziellen Einführungen, wenn man auch vielleicht bestimmte Art von Sitzplätzen hat. Also in Duisburg, die Duisburger Philharmoniker, die haben zum Beispiel in einem zweigeschossigen Kammermusiksaal ihre Aufführungen, wo dann die Menschen mit Demenz einfach im Rang sitzen konnten, so ein bisschen unter sich, dass dann auch die Angst, vielleicht ich muss mal schnell raus oder Oma ist mal ein bisschen lauter oder klappert wieder mit der Handtasche, ist egal, weil die unten im Parkett hören das gar nicht. Ich mache viel so Sachen, dass ich in Generalproben gehe. Das kann man ganz exklusiv machen, kann man mit einer kleineren, mit einer mittleren Gruppe. Dann haben auch die Angehörigen, das ist auch eine wichtige Sache, dass es auch immer also eine Sache von Menschen mit Demenz und ihren Wegbegleitern sein sollte, dass sie gemeinsam etwas Schönes erleben, weil der Alltag ist oft nicht schön. Und Musik kann dieses Extra, das schöne Erlebnis, dieses Erlebnis, das trotz der Krankheit Freude, ein Genuss, ein Wohlbefinden, ein gemeinsames Erleben möglich ist. Also das ist das Ziel dieser Konzerte.
Warum ist die klassische Musik dafür prädestiniert?
Ich würde gar nicht sagen, dass sie prädestiniert ist. Es gibt zwei Aspekte. Zum einen geht es um die Musik, die in den Menschen selber verwurzelt ist.
Absolut, ja.
Ja, das heißt, weil also zum Beispiel auch bei vielen dieser Erkrankungen ist es so, dass so ein Gedächtnispegel sinkt. Aber der sinkt sozusagen im Alter. Und sie können sich zum Beispiel sehr gut an Musik der Jugend oder Kinderlieder oder so etwas erinnern. Deshalb kann es oft auch ein sehr guter Einstieg sein, eben Musik aus der Jugendzeit, die damals populär war zum Beispiel, vorzutragen. Volkslieder, was ja eine bestimmte Generation auch sehr gut gelernt hat einfach. Das ist bei einer jetzigen Generation vielleicht anders, aber dass man das als Türöffner nimmt. Die klassische Musik hat dann, glaube ich, wieder die Vorteile, weil sie einfach diese ungeheure Vielschichtigkeit hat, dass sie sehr viel im Menschen ansprechen kann. Von der Emotion über bekannte, wie soll man sagen, Gesten, sowas, also wie Mozart, da kann sich im Moment noch jeder Mensch was drunter vorstellen, wie Mozart klingt. Und was diese Musik für einen Gestus hat und was sie für einen Ausdruck hat. Die Menschen wissen auch, was ein Walzer ist. Egal, ob der jetzt von Schostakowitsch draus ist, ob sie den schon mal gehört haben oder nicht. Aber der Tanzgestus, der ist bekannt. Also
Das würde wahrscheinlich mit Rap nicht so gut funktionieren, ne?
Im Moment wohl nicht. Wobei es gibt auch Musikprojekte für Menschen mit Demenz, wo sozusagen aus deren Texten Raps entwickelt worden sind, wo die auch selber mitrappen. Ja? Also das gibt es auch. Das ist in Stuttgart gemacht worden. Mhm. Also als erstes erstmal, dass eine musikalische Biografie, also es ist überhaupt bei Menschen mit Demenz wichtig, biografisch zu arbeiten. Das ist auch für Pflegepersonal wichtig, zum Beispiel, zu wissen, was ist das für ein Mensch, was war dem wichtig, was hat diese Person gerne gemacht, was hat die für einen kulturellen Hintergrund, einen Wissenshintergrund, beruflichen Hintergrund, familiären Hintergrund. Mhm. Und musikalische Biografie wird nicht nur, aber sehr stark natürlich in den Teenagerjahren geprägt, bis hin so, wenn man 25 ist, weil das auch mit Zugehörigkeiten zusammenhängt. Die Zeit, in der man Identität entwickelt. Welche Musik steht für mich? Ist das die klassische Musik oder ist das Hip-Hop oder ist es früher Elvis Presley oder so? Oder ist es für Afroamerikaner, ist es Soul-Musik, ne? Es ist Jazz, ne? Das ist, und diese Musik wird erstmal eine sehr starke Wirkung auch entfalten. Mhm. Das heißt nicht, dass andere Musik nicht möglich ist. Mhm. Das war sehr spannend. Mhm. Ich kann vielleicht kurz eine Erfahrung erzählen, das war, die habe ich nicht gemacht, sondern die Kollegin Anja Renschikowski, die das in Duisburg betreut hat und deren erstes Projekt war, das war irgendwie Duisburger Philharmoniker, haben Mozart und Schostakowitsch Klavierquintette gespielt. Mhm. Und da waren auch Menschen mit dabei, Menschen mit Demenz, die nicht sehr klassikaffin waren. Mhm. Oder zum ersten Mal, glaube ich, sogar so im Konzert waren, aber jedenfalls nicht klassikaffin. Und denen hatte dann der Schostakowitsch sogar besser gefallen als der Mozart. Ich glaube, weil der vielleicht zeitgenössischer war oder näher, vielleicht vom Gefühl her dran. Sehr spannend.
Fetziger.
Vielleicht fetziger, keine Ahnung. Oder ja, vielleicht mehr an einem Zeitgefühl. Mhm. Kann sein.
Mhm. Wie wird es denn sein, ja, was glauben Sie, wenn es zum Beispiel ja wirklich die Musik der Kindheit eigentlich gar nicht mehr richtig gibt? Wir werden ja sehr berieselt, aber was bleibt davon hängen? Was kann man nachsingen? Was gräbt sich ein ins limbische System?
Ja, das wird spannend. Das wird spannend. Also das wird man auch einfach jetzt auch untersuchen und bemerken müssen. Ist auch durchaus ein Thema unter Musiktherapeuten, das jetzt in Seniorenheimen ja natürlich auch gar nicht mehr so einheitliche Bevölkerungsschichten kommen. Da sind auch natürlich Menschen mit migrantischem Hintergrund und Menschen, die gar keinen klassischen Hintergrund haben. Also ich habe auch in Projekten, ich gehe also nicht nur in Konzerte, ich mache auch sowas wie so einen kleinen Salon, wo ich so gut ich kann Klavier spiele. Auf Wunsch, auf Wunsch der Menschen mit Demenz, das wollte ich eigentlich niemandem zumuten. Also na, spielen Sie doch. Und die finden es besser, wenn ich selber für die spiele, dieses Kommunizieren, ich spiele für euch, als irgendeine tolle Aufnahme von Pollini zu spielen.
Ja, das ist dann, was spielen Sie denn da?
Spiele ich möglichst nicht so schnell. Das sind eigentlich so kleinere Charakterstücke oder sowas. Das sind Auszüge aus Mozart, natürlich auch sowas Bekanntes mal wie einen türkischen Marsch. Natürlich an Für Elise, wo wir uns dann drüber unterhalten können, dass da ja noch mehr drin ist als das bekannte Thema.
Ja, ne?
Bitteschön. Ja. Und wie dann die Stimmung wechselt und solche Sachen, dass man sich das mal bewusst macht. Chopin ist sehr beliebt. Muss man sagen, das ist eine Musik, die eigentlich fast jeden anspricht, egal ob Klassik-Hintergrund oder nicht. Schubert auch. Also das mit der Länge der Musikstücke muss man gucken.
Sagen Sie, wie geht es eigentlich den Menschen jetzt, wenn sie praktisch keinen Besuch mehr empfangen können?
Das ist entsetzlich. Das ist ein Riesenproblem, weil das auch eine sozialpathologische Komponente hat. Menschen mit Demenz brauchen Einbindung. Beschäftigung, Gesellschaft und Ansprache. Und wenn sie das nicht haben, verschlimmern sich die Symptome.
Ja.
Punkt. Ja, Punkt, das ist ganz klar. Das ist klinisch erwiesen. Deshalb kamen auch viele Hilfeschreie sozusagen aus den Einrichtungen. Aber ja, also ich habe jetzt meine Projekte im vergangenen Jahr auch dann nicht machen können. Ich darf also nicht in die Einrichtung, wo ich sonst den Salon mache oder auch die Workshops, die wir sonst gemacht haben, das geht nicht. Gott. Da schicke ich jetzt im Moment Post. Mit Gedichten, auch mal mit, ich lebe ja in Neuss im Moment, da gibt es auch ein Kammerorchester, die Deutsche Kammerakademie Neuss, die haben uns jetzt auch mehrfach so CDs zur Verfügung gestellt, die ich dann verschickt habe. Ist nicht dasselbe, aber es ist das, wir denken an euch. Ihr seid nicht vergessen da zu Hause.
Ja, aber das ist ja schlimm.
Das ist ein Riesenproblem. Also für Menschen mit Demenz ist es ein ganz fatales Problem, weil die Aktivierung, das Entscheidende ist, neben bescheidener Medikamentierung, die man vielleicht hat, um ein bisschen das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Aber Aktivierung ist das, was auch von der Medizin her empfohlen wird. Und da ist musikalische Aktivierung, Musik und Tanz und auch künstlerische Aktivierung, das sind die wirklich besten Sachen, die man machen kann mit Menschen mit Demenz.
Was kann man eigentlich selber tun, um der Demenz vorzubeugen? Mhm. Klavierspielen, ne?
Klavierspiel, ja. Scheint in jedem Fall auch zu sein. Ja, so. Was ich auch mal in auf so Konferenzen gehört habe, ist also, man soll auch nicht zu viel essen und trinken, sondern in Maßen. Das würde tatsächlich auch helfen.
Gut.
Aber tatsächlich, ich meine, es gibt auch hochintelligente Leute, ich sage mal Walter Jens, der Literaturprofessor oder so, der dem auch nicht entronnen ist. Wir wissen leider noch viel zu wenig über diese Erkrankung, auch über den Alzheimer, was wirklich das verursacht. Mhm. Aber ich denke mal, sich mit Musik zu umgeben, sich geistig rege zu halten, mit anderen Menschen auszutauschen, das wird für alles gut sein.
Aber ja.
Nicht nur, um das zu verhindern.
Wir kommen zum Ende, liebe Elisabeth. Das war ein sehr schönes Gespräch. Sagen Sie, was lesen Sie zurzeit?
Oh, das ist ein ganz bitteres Thema, wenn man so
will. Aber wir haben Corona, wir lesen. Kommen Sie.
Na, tatsächlich ist es so, dass sich meine Lehrtätigkeit und die heraus, also gerade editorischen Tätigkeiten im Moment so erweitert haben, dass ich jenseits meiner Fachliteratur und dem, was ich lesen muss, was aber auch ganz schön ist, eigentlich gar nichts lesen konnte, nicht mal über die Weihnachtsfeiertage. Ein Fachliteraturbuch, was mich sehr beeindruckt hat, das heißt Ornamenting Rossini von Philipp Gossek, weil ich im Moment ein Seminar bei Belcanto und Maria Callas gebe. Mhm. Und das ist ein Musikwissenschaftler, der in forschender, aber auch vor allen Dingen beratender Tätigkeit an unendlich vielen Produktionen teilgenommen hat. Und wie dieses Repertoire des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts, da Rossini, Bellini, Donizetti, auch früher Verdi, wie das von den Interpreten gestaltet, kreativ gestaltet worden ist, etc. Das ist so spannend. Also das war sehr spannend zu lesen. Und ansonsten, es liegt tatsächlich ein Buch in der Mangel. Zum Glück sind das Short Stories von A.L. Kennedy. We are attempting to survive our time. Also das hatte jetzt gar nichts mit Corona hat das zu tun, denke ich mal. Also das ist eine schottische Autorin, die zurzeit in England auch lebt, die sehr auch unter dem Brexit gelitten hat. Das hat aber damit auch nichts zu tun. Das ist eine Geschichte, es sind Kurzgeschichten, die sehr interessant sind, weil sie innere Monologe wiedergeben. Mhm. Zum Teil sogar in verschiedenen Stimmen, aber es ist immer nur eine Person, die spricht. Mhm. Sehr spannend, die in bestimmten kritischen Lebenssituationen sind und dieser innere Monolog, der sich da vollzieht und wo man als Leser erst nur, weil innere Monologe ja zum Teil auch oft sehr abgerissen sind und sehr unterschiedliche Aspekte berücksichtigen, bekommt man erst im Laufe der Geschichte mit, worum es eigentlich geht. Ich finde das sehr virtuos geschrieben.
Schön. Schöne Tipps. Dann danke ich erstmal ganz herzlich, wünsche noch eine optimistische, gute Zeit.
Ja, in diesem neuen Jahr. Gleichfalls.
Und dass uns Corona nicht alle auf Ewigkeiten beutelt, das wünsche ich uns.
Nein, oder dass wir dann doch die ganzen Puzzlesteine zusammensetzen, dass man auch wieder ein gesellschaftliches Leben zurückgehen kann mit Impfung, mit Hygiene, mit Lüftungssystemen, mit ich weiß nicht was.
Ja, vor allem diese ganzen Hygienesachen und Lüftungssysteme, die wären eigentlich immer angesagt gewesen. Das ist immer das Gute daran, dass man jetzt das daraus denke ich findet, dass Händewaschen echt bringt. Ne?
Genau. Ne? Okay. Also da bin ich auch eigentlich ganz optimistisch, dass ich im Laufe des Jahres sicher erst, aber dass sich da doch viele Aktivitäten dann zu einem Leben mit einem Virus dann doch zusammensetzen werden.
Alles klar. Alles Gute und hoffentlich einmal bis bald.
Ihnen auch alles Gute und danke für die Einladung.